Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine im Studio, weil heute wird es für mich auch ein bisschen kritisch, denn wir reden über etwas, wo ich heute das allererste Mal überhaupt was zu gesehen habe, nämlich Stromberg. Und deswegen brauche ich ein paar Stromberg-Ultras und habe mir den guten Pascal geholt.
Hallo, hallo.
Und den guten Christoph. Obwohl, Christoph, bist du überhaupt großer? Wie großer Stromberg-Fan bist du denn eigentlich?
Was heißt Fan? Aber ich habe das damals, als es auf Pro7 lief, fast komplett geguckt. Ich habe nie dann später mal durchgebinged, ne? Aber immer wenn es damals dann noch linear ausgestrahlt wurde, war ich schon dabei. Und ich habe vor 11 Jahren die Filmstartskritik zu Stromberg, der Film, geschrieben. Mit vier Sternen, also doch sehr positiv eingestellt.
Gut. Und wie gesagt, ich oute mich jetzt nochmal als absoluter Stromberg-Neuling, was natürlich auch vielleicht eine interessante Sichtweise auf den neuen Film gibt, Stromberg, wieder alles wie immer. Bevor wir aber darüber sprechen, hier nochmal kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. So, ja, Stromberg, Mensch, dieses Jahr, wir haben vorhin, als wir in der PV saßen, schon so ein bisschen darüber gesprochen. Dieses Jahr war lustiger, oder? Als die letzten Jahre, also so was so Comedies angeht, sind wir jetzt an einem Punkt, man darf wieder lachen, es darf wieder lustig sein, weil wir hatten die nackte Kanone, was hatten wir noch? Jetzt Zumania haben wir auch gelacht.
Kanu des Manitou?
Kanu des Manitou. Ja, wie seht ihr das? Ist es wieder an der Zeit für mehr Komödien?
Es ist definitiv wieder an der Zeit für mehr Komödien, aber das war es ja schon seit 10, 15 Jahren, als die Komödien irgendwie aus dem Kino verschwunden sind. Und es ist sehr schön, jetzt wieder vermehrt Komödien auf der großen Leinwand zu sehen, die auch lustig sind.
Ja, also bei Die nackte Kanone war es ja ein bisschen enttäuschend, weil wir haben den ja alle total abgefeiert. Der hat diese überragenden Kritiken bekommen. Als man da die ersten gelesen hat, hat man gedacht, was ist denn hier los? Kann das sein? Ja. Wobei der Trailer schon geil war.
Ja.
Und dann hat es trotzdem irgendwie fast keiner geguckt. Also es war ein okayer Erfolg, weil der auch nicht teuer war, aber es war jetzt nicht, ich habe ja echt gedacht, das geht jetzt endlich mal wieder richtig ab. Und irgendwie nicht. Und in Deutschland, klar, sind immer Komödien vorne, die waren ja im Kino nie weg. Ja. Aber dieses Jahr ziehen sie mal wieder ein bisschen jünger und nehmen zumindest unsere Generation mit rein, mit Bulli und jetzt Stromberg. Sonst ist es ja oft dann eher so 60+. Und ja, und Zumania ist halt der lustigste Animationsfilm seit langem, aber ich meine, da gab es ja zwischendurch auch die Minions und Co. Ich meine, dass der jetzt einfach lustiger ist, ist halt so.
Klar. Und auch deutlich erfolgreicher, ne? Ich meine, Zumania 2 ist ja phänomenal gestartet. Aber ja, wir kümmern uns jetzt so ein bisschen um Stromberg, eine Serie. Und wie gesagt, ich muss das jetzt alles ablesen, weil ich kenne The Office UK, The Office US, aber The Office Germany habe ich halt irgendwie nie geguckt. Von 2004 bis 2012 gab es insgesamt 5 Staffeln mit dem großartigen Christoph Maria Herbst, mit Bjarne Mädel und ihr kennt sie alle wahrscheinlich alle irgendwie viel besser. Weiß nicht, will vielleicht einer von euch, Pascal, worum geht's denn in Stromberg? Falls da draußen noch jemand so sitzt wie ich jetzt und sich sagt so, Stromberg? Stromberg? Wie denn jetzt? Was denn jetzt?
Stromberg ist eine Mockumentary, die in der Kapitolversicherung angesiedelt ist und ja, begleitet quasi den Alltag der Angestellten inklusive des Chefs oder des Abteilungschefs Bernd Stromberg. Und es geht drunter und drüber, denn Bernd Stromberg ist nicht der angenehmste Zeitgenosse, würde ich mal sagen, ja.
Und es ist ja auch, weil du das jetzt sagst, dass es das deutsche The Office ist, das hat ja ein bisschen gedauert, bis es dann zum deutschen The Office wurde, denn das wurde es erst nach einem Gerichtsprozess. Also die Deutschen haben quasi da sehr schon offensichtlich so ein bisschen abgeguckt, haben es halt aus dem Papierhandel in eine Versicherung verlegt, aber haben das nicht offiziell gemacht und die mussten dann alles nachbezahlen, nachdem dann ein Gerichtsprozess durch war und dann irgendwie bestätigt wurde, nee, das ist doch das deutsche The Office.
Okay, und was macht den Reiz aus für euch jetzt, die ihr das tatsächlich geguckt habt? Was ist das Besondere, wo man vielleicht auch sagen könnte, ja, selbst wenn ihr The Office-Fan seid, egal ob aus Großbritannien oder aus den USA, Stromberg ist vielleicht doch nochmal was anderes oder ist es dann doch recht ähnlich oder was ist das Einzigartige, weswegen ich jetzt vielleicht auch noch auf Prime hüpfen sollte, um mir da die Folgen anzugucken.
Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also wenn man das jetzt in der The Office vergleichen würde, dann wäre es irgendwo in der Mitte, weil das Englische mit Ricky Gervais tut halt richtig weh. Also da sieht man wirklich so cringy vorm Fernseher, während das amerikanische Office, nachdem das auch so ein bisschen so angefangen hat, sehr schnell zu einer typischen Wohlfühl-Soap wurde, wo klar, da passieren mal so böse Sachen, aber insgesamt ist das, kommt man da sehr, sehr gut, kann man das wegbingen. Und das Schromberg ist irgendwo in der Mitte. Tut schon weh, aber nicht ganz so sehr wie das englische Original.
Okay.
Ich habe die Originale oder das US und UK nie gesehen.
Oh, krass.
Deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen, aber ich glaube, dass allein schon wegen der Performance von Christoph Maria Herbst ist das einfach so eine grandiose Serie, die sowohl lustig ist, wehtut und in den ganz starken Momenten auch berührt, was du ja vielleicht heute auch beim Film gesehen hast. Wer weiß, wir sprechen da gleich drüber. Aber ja, ich glaube, auch als Deutscher gibt es dann auch nochmal so einen Einblick in die deutsche Krämerseele. Ich glaube, dass man da auf seine Kosten kommt.
Ich glaube, dass sowohl Pascal, der noch jünger ist als ich, und ich auch, wir haben das beide gesehen, zumindest die originale TV-Ausstrahlung, bevor wir selbst in Büros gearbeitet haben. Und selbst da hat man schon viel wiedererkannt, aber vor allen Dingen war das damals natürlich schon so dieser gewisse Schockhumor, mit dem, das sagt er doch jetzt nicht wirklich.
Ja, das ist mega cringe-level einfach.
Ich glaube, wenn man dann noch jetzt, wie wir jetzt ein paar Jahre Büro hinter sich hat, dann erkennt man da nochmal sehr viel wieder. Natürlich total übersteigert, aber es ist schon treffend. Es ist schon schon passend, dass er, glaube ich, immer noch der meistzitierte Mensch in deutschen Büros ist. Also ich glaube, kein Tag vergeht, ohne dass am Kaffeeautomaten Stromberg zitiert wird. Und zum anderen ist er jetzt ja in den letzten 2-3 Jahren auf TikTok voll durchgestartet. Also die haben wirklich die Serie für sich entdeckt und schlachten die jetzt voll aus für jeden Spruch, der jemals von Stromberg gemacht wurde. Und die neue Generation, ich weiß gar nicht, ob die wissen, wer das ist und wo der herkommt. Aber es scheint da totalen Nerv der Gen Z zu treffen. Okay, deswegen macht das vielleicht auch Sinn, dass der gerade jetzt ins Kino kommt.
Vielleicht denken auch viele, dass es echt ist. Dass es wirklich aus einer Dokumentation raus wurde. Aber wie kam es dazu, dass du das nie gesehen hast? Weil du warst ja eigentlich im idealen Alter, um das zu gucken.
Ja, aber das Problem, wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen ein paar Jährchen ohne Fernseher groß geworden.
Ach, ja,
und das ist natürlich dann immer so das Hindernis, wenn du solche... Ich weiß nicht, wann das lief. War das eher Abendprogramm?
Ja, 21.15 Uhr, glaube ich. Ja,
nee, das war sogar 20.15? Nach 22 Uhr.
Ah.
Das war teilweise 22.45. Das haben die richtig versendet. Das hatte am Anfang auch nicht die besten Quoten. Das kam dann erst.
Dann ist das auf jeden Fall schon mal so eine Begründung.
Und dann ist es immer eine Stunde nach vorne gerückt. Irgendwann 21.15 Uhr.
Ja, klar. Ne? Also ich hab's halt irgendwann mitbekommen, dass es diese Serie gibt. Und ich hier bei Switch Reloaded haben sie es ja dann auch mit, wie hieß es, Obersalzberg?
Ja, Obersalzberg,
so.
Glaube ich, ja.
Das war ja dann so deren Nazi-Parodie auf Stromberg, so. Dadurch kannte ich so halt auch so das, aber es war dann irgendwie nie was, wo ich dann irgendwie explizit danach gesucht hätte jetzt oder so, ne, weil ich dann doch irgendwie in meinem ganzen Serienguckverhalten doch eher bei den Amerikanern geblieben bin und
aber jetzt deswegen kommt man ja wirklich nicht mehr an ihm vorbei. Also wenn man die letzten Tage durch Berlin gelaufen
ist krass,
an
ist
jeder
krass.
Ecke. Yeah. Eine gigantische McDonald's-Kampagne bis in die Post-Credit-Szene hinein.
Ja.
Und Flips, ne? Also Kartoffel,
Erdnussflips.
Erdnussflips.
Aber auch wenn du hier bei uns am Büro irgendwo da hinten bei der Bushaltestelle, da habe ich auch nochmal für irgend so eine Bürofirma, haben auch dann direkt Christoph Maria Herbst noch mit drauf, so irgendwie sowas. Also oder Buchhaltung, irgendwie was. So,
der
so.
Deutsche also, James Bond.
Ja.
Also wirklich, wo, mit James Bond kann man für alles Werbung machen oder mit Christoph Maria Herbst als Stromberg.
Ja, der ist ja auch dieses Jahr auch wieder fleißig dabei, ne? Wenn also sowas Filme angeht. Wir waren ja bei den Filmtagen in Köln, da ist er gefühlt auch alle Stunde wieder nach vorne gerufen worden, weil wieder der nächste Film mit ihm dann auch irgendwie vorgestellt wurde. Und ja, jetzt sind wir also beim nächsten Film. Christoph hat schon gesagt, vor 11 Jahren gab es Stromberg, der Film. Wie ist der eigentlich einzuschätzen? Also ist das eine Fortführung nach dem Ende der Serie?
Oder? Genau, das knüpft an die Serie an und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre dazwischen vergangen sind, ob das im Film auch so auch die Jahre waren, die zwischen Film und Serie in der echten Zeit vergangen sind. Aber es ist auf jeden Fall noch einmal ein großer Betriebsausflug auf einen Landgasthof und es geht ab.
Und es geht auch um Politik. Also Stromberg geht in die Politik.
Ah, okay. Ja. Ja. Und ja, jetzt sind wir halt bei Stromberg wieder alles wie immer angekommen. Und mein erstes Erlebnis mit Stromberg quasi, kleine Premiere für mich. Das ist auch mal wieder sehr aufregend. Und ja, die ganze Crew wird für eine große Show zusammengesammelt, zusammengerufen. Das soll so eine große Wiedersehensveranstaltung werden, die halt dann auch live im Fernsehen übertragen werden soll.
Aber das ist, weil du das jetzt nicht weißt, aber das ist natürlich für uns, die Stromberg kennen, schon der erste große, was ist denn hier zum Teufel los? Weil das Grundprinzip aller Office-Serien und auch von Stromberg, ich glaube, jedes Mal im Finale wird es aufgebrochen, aber ansonsten eigentlich nie. Es ist halt die ganze Zeit diese Doku-Crew, die aus irgendeinem Grund dieses Office-Leben filmt. Aber man weiß nie, wer das ist oder warum die das filmen oder warum zum Teufel die sich jetzt 7 Jahre lang dafür diesen Heini interessieren. Das weiß man halt nie. Und jetzt wird auf einmal all das, was da damals gefilmt wurde, zum ersten Mal real. Also es wurde tatsächlich im Film vor Jahren im Fernsehen ausgestrahlt und hat Einflüsse auf das echte Leben. Und die Leute im Film kennen Stromberg, weil sie die alten Doku-Folgen im Fernsehen gesehen haben. Also das ist gleich nochmal so eine komplette 180-Grad-Wende und Meter, Meter, Meter von der ersten Sekunde an.
Und genau, und auch da geht's ab, weil sich nicht alle ordentlich verhalten und es gibt auch einen direkten kleinen Kulturkampf vor dem Studio, weil es gibt die ultra hardcore Stromberg-Fans, die dann da auch ankommen und als Stromberg verkleidet sind und dann gibt's da den Aufmarsch von Feministinnen, die halt sagen, diese Glatze kommt nicht in die Glotze und sowas alles. Und natürlich ist das alte Team rund um Bernd Stromberg halt auch mit am Start. Wir haben noch Ernie, wir haben Ulf, Tanja und Jennifer, die mittlerweile mit so einem furchtbaren Influencer dann auch noch zusammen ist, der das möglicherweise alles nur für die Klicks ausnutzt. Und ja, das ist so ein bisschen der Film. Und ich möchte mal ein sehr wertvolles Zitat an den Anfang dieser Diskussion setzen, weil ich habe so das Gefühl, nachdem ich kurz Christophs Kritik überflogen habe und mich kurz mit Pascal unterhalten habe, ich glaube, wir werden hier, auch wenn ich noch nie was davon gesehen habe, auf so ziemlich ein und denselben Nenner kommen. Und während wir zurückgefahren sind, hat unser lieber geschätzter Kollege Björn ein sehr zitatwürdiges Zitat von sich gegeben zu diesem Film, weswegen ich es mir fast gewünscht hätte, Björn würde hier sitzen, weil auf die Frage, Björn, was sagst du denn zu diesem Film, antwortete Björn mit dem wundervollen Wort Schrott. Und Björn war wirklich so gar nicht begeistert von diesem Film. Meinte so, die ersten 15 Minuten hätte er ein bisschen gelacht.
Ich hatte das Gefühl, wenn wir weitergesprochen hätten, hätte er sich richtig in Rage geredet.
Ja, ja, also Björn war wirklich an so einem Punkt, so, das ist nicht sein Stromberg, jetzt mal so ganz plakativ gesagt. Und wir haben ja dann auch in der Bahn schon so ein bisschen gesprochen, dass das eventuell halt wirklich auch so ein Film sein könnte, der bei einigen Fans vielleicht auch auf nicht so gute Ohren stoßen wird, einfach weil ja doch alles ein bisschen anders ist. Christoph hat es ja schon so ein bisschen angeteasert, so mit diesem, jetzt sieht man mal alles so. Deswegen.
Aber das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten Fans vom Kopf stoßen wird. Also ich glaube auch, dass der mega spalten wird, im Gegensatz zum letzten. Mhm. Also Stromberg, der Film, war wirklich so das, was die Fans einfach wollten. Da haben sie genau das gekriegt, was sie wollten. Alles ein bisschen größer und so, aber der Ton war exakt derselbe. So, und jetzt bei dem Neuen hatte man natürlich zum einen ein bisschen Angst, dass die sich nicht mehr trauen.
Mhm, genau.
So darf man das im Jahr 2025 noch. So ein bisschen wie bei Bully, wo der sich ja dann da im Finale, wo er dann die Native Americans trifft und sich die Absolution erteilen lässt. Der hat sich ja sehr damit auseinandergesetzt, wie man sich im Jahr 2025 zu benehmen hat. das ist ja schön für ihn und für uns vielleicht auch, aber lustig ist es ja nicht immer so, ne, unbedingt. Und da kann ich sagen, also da hatte ich nicht das Gefühl, dass die groß zurückgerudert sind, sondern die das mehr oder weniger durchziehen. Manchmal mit so cleveren Umwegen. Aber sie sind eigentlich auch, was da Stromberg zwischendurch wieder raushaut, also das, das ist jetzt nicht irgendwie mit angezogener Handbremse. Und trotzdem ist der Ton ganz anderer, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, wo man dann wirklich dachte so, und ich fand das halt erstmal super, dass die sich einfach so getraut haben, nach 11 Jahren so eine völlig unerwartete Richtung einzuschlagen, die ich jetzt nicht schrottig fand, sondern eigentlich sogar ziemlich faszinierend. Hätte ich mich jetzt drüber gefreut, hätten die einfach nochmal eine Gagparade wie den ersten Kinofilm rausgehauen. Klar, hätte ich auch eine gute Zeit gestern gehabt. Aber nachdem ich dann da so ein bisschen vom Kopf gestoßen war und gedacht habe, oh, ich finde das jetzt eigentlich ziemlich spannend, was hier gerade passiert. Mal gucken, wo das noch hingeht.
Ja, kann ich zustimmen. Ich glaube, dass es, wenn sie jetzt nochmal einen Stromberg der Film gemacht hätten, das wäre dann einfach nochmal eine Kopie gewesen, die bestimmt auch Spaß gemacht hätte. Und man muss auch sagen, im neuen Stromberg bekommt man ja in den ersten 30 Minuten, 45 Minuten auch nochmal genau diesen Stromberg-Vibe einfach, auch mit den Gags und so weiter, auch wenn da diese Metaebene drin ist. Aber wie Christoph schon gesagt hat, ich glaube, die Metaebene ist gar nicht so das Problem, weil die eigentlich recht schlüssig ist in diesem Stromberg-Universum. Wenn es dann, wenn Stromberg dann durchdreht, sage ich, und abhaut, dann wird es schwierig, glaube ich, für viele Fans, weil es ist ja auch irgendwie eine Abrechnung mit Stromberg und auch eine Abrechnung in einem gesellschaftlichen Kontext, was diese Figur eigentlich bedeutet. Und ich glaube, da werden viele Leute sagen, das musste nicht sein. Das ist nicht mehr mein Stromberg.
Ja, es ist ja faszinierend, weil zum einen geht er halt noch weiter als jemals zuvor, in dem, was er an verachtenswerten Dingen tut. Also es ist dann noch direkter. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man ihm so, wenn man ihm denn mal sozusagen persönlich näher kommen wollen würde überhaupt und nicht nur so als ironische Kunstfigur betrachtet, dann in dieser letzten halben Stunde, weil da entwickelt man doch nochmal auf eine unironische Art Sympathien für ihn, die ich vorher noch nie empfunden habe. Ne? So, da war
vor allem, weil der Film sich auch Zeit lässt, einfach diese Emotionen zuzulassen. Es ist jetzt nicht so, dass die in Anführungsstrichen tragischen Momente von Stromberg mit einem Gag aufgelöst werden.
Ja, ich muss auch sagen, also ich muss auch erstmal sagen, ich bin erstaunlich gut in den Film reingekommen, als jemand, der halt vielleicht irgendwann mal was von Ernie und Bernd und Ulf so gehört hatte, irgendwie so im Vorbeilaufen, so wenn irgendwer sich mal über Stromberg unterhalten hat, aber man kommt ja sehr gut rein, dadurch, dass es natürlich auch so ein bisschen als TV-Show aufgezogen wird, dann kriegen wir auch nochmal so die Matzen zu Gesicht, die über so die einzelnen Leute gedreht wurden, damit die auch nochmal vorgestellt werden, was machen sie denn heute so, ne? Dadurch bekommt man ja schon so ein bisschen ein Gefühl. Ich hatte schon das Gefühl, so in unserer Reihe saß außer mir wirklich Leute, die das wirklich alles kannten und die auch so kleine, feine Easter Eggs und Anspielungen natürlich sehr gefeiert haben, aber grundsätzlich fand ich den auch sehr, sehr unterhaltsam, gerade auch auf die Art und Weise, wie sie natürlich dieses ganze Mockumentary-Thema dann irgendwie lösen, ohne dass es jetzt irgendwie so aufgesetzt wirkt. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwann einfach langweilig geworden wäre, wenn halt wirklich einfach ein Gag nach dem nächsten gekommen ist. Deswegen war ich tatsächlich ganz angetan davon, dass wir diese Figuren so von diesen Witzcharakteren dann so ein bisschen runterbrechen in der zweiten Hälfte und da mal so ein bisschen mehr in die Wunde bohren und auch mal sagen so, na Stromberg, komm, jetzt guck dich mal im Spiegel an und guck mal, was alles war, du alter Mann, so war früher alles besser und so, ne, und dieses, und das ist ja bei allen durch, Ernie, der jetzt so ein Buch geschrieben hat übers Mobbing und die ganze Zeit überall immer erzählen möchte, er hat hier dieses Buch geschrieben über Mobbing und
du bist kein Opfer.
Ja, genau, du bist kein Opfer. Und auch Ulf und Tanja, die ihre Eheprobleme da irgendwie vielleicht haben, vielleicht austragen müssen. Und Jenny und, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ihr Typ.
Julian G.
Ja. Das ist alles super spannend. Aber was mich dann irgendwie so besonders umgehauen hat, war so, wie der Film einen dann mit all diesen Figuren entlässt. Also man geht ja auch, finde ich, also ich zumindest bin nicht mit so einem locker leichten Gefühl aus dem Kino gegangen, weil normalerweise bei so einer Komödie erwartest du immer so, okay, dann ist alles fein, ich bin happy mit allem, wie sich das so entwickelt hat, aber hier fand ich das schon auch schon krass, wie man uns dann letztendlich zurücklässt.
Man entlässt uns mit einer sehr, sehr netten McDonald's-Mitarbeiterin, die uns einen Milchshake schenkt, weil der aus Versehen doppelt hergestellt wurde und sie jetzt den traurig in der Ecke sehen, den Schrumpel sieht.
Ja, ich fand auch, also die letzte halbe Stunde geht ja dann auch irgendwie ans Eingemachte, auch dadurch, dass sie sich am Ende, ja, also Können wir hier schon ein bisschen was? Also, wir spoilern nicht. Aber ja, ich finde, das ist eine sehr bittere Note. Mhm. Auch mit den ersten Szenen im Abspann und nicht das.
Wobei ja dann auch die üblichen Erwartungen werden halt nicht erfüllt. Mhm. Also, zum Beispiel, eine Sache, die unterlaufen wird, ich sag jetzt nicht wie, aber es wird schon, das hat mich fast am meisten überrascht, wenn Ernie da am Anfang ankommt. Und jetzt so dieser Life-Coach ist und dieses Buch gegen Bullying geschrieben hat und sagt, so, wenn ihr mich jetzt weiter aufzieht wie damals, das macht mir gar nichts mehr aus, da stehe ich jetzt drüber, ich weiß meine Techniken, wie ich damit umgehen kann, dann denkt man doch, das hält der jetzt höchstens 10 Minuten durch und dann sind wir wieder im alten Rhythmus. Mhm. Ist aber nicht so.
Ja.
Das wird konsequent unterlaufen.
Ja, das zeigt, wie gut dieser Film geschrieben ist. Habe ich nämlich auch gesagt, eigentlich, war mir hundertprozentig sicher, nach 15 Minuten dreht Ernie durch, spätestens in dieser Kneipe. Aber es ist eben nicht so. Und da habe ich mir gedacht, wenn man an Manta Manta zum Beispiel denkt, an Klausi, wie man mit Klausi im ersten Manta Manta umgegangen ist und wie man mit Klausi im zweiten Manta Manta umgegangen ist. Genauso sollte man es nicht machen. Und wirklich, also allein diese Ernie-Figur zeigt, wie gut dieser Film ist und wie gut mit den Figuren umgegangen wird. Und auch für dich, wie gut die Figuren geschrieben ist, dass man so schnell drin ist. Also du hast nach zwei Minuten ist die Dynamik zwischen allen klar.
Ja,
und ja, einfach sehr, sehr gut.
Das heißt aber, du hast doch jetzt mal wahrscheinlich dann so viele Szenen aus Stromberg gesehen wie nie zuvor, weil im Film ja andauernd alte Szenen gezeigt werden, ohne dass man die jetzt irgendwie dumm reinschneiden muss, sondern die haben immer was damit zu tun und es geht ja um eine Fernsehsendung, wo gerade die alten Szenen so mittendrin reingeschnitten werden, deswegen sehen auch wir sie nochmal, oft mit Kommentaren von jungen Menschen, die in dem Sender arbeiten und fragen, was für ein Scheiß ist das eigentlich und wie zum Teufel können wir das bloß senden? Wie fandst du die denn?
Also ich bin gespannt. Also ich werde mir wirklich mal irgendwie mich mal hinsetzen und zumindest mal mit Staffel 1 anfangen, weil ja, es ist schon, also das, was man hier jetzt schon gesehen hat, diese Sprüche, das sind so richtig derbe Altmänner-Stammtischsprüche teilweise, ne, die halt gerade von Strombergs Seite aus kommen. Und was man da irgendwie so gesehen hat, das ist natürlich schon auch eine harte Nummer und ich bin gespannt, ob ich überhaupt heutzutage da noch reinfinde.
Vor allem jetzt mit dem Film im Hinterkopf.
Mit dem Film im Hinterkopf ist natürlich nochmal besonders spannend, so jetzt halt wirklich sowas wie den zweiten Stromberg-Film als Startpunkt dafür zu nehmen, jetzt irgendwie mich auf die Odyssee Stromberg zu machen. Ich bin gespannt. Also es hat hier natürlich irgendwie gut gepasst, dass man diese Clips immer mal wieder zeigt und wie du schon sagtest, sie werden ja dann auch immer kommentiert. Mal in einem positiveren Sinne und mal halt auch wirklich knallhart mit den Augen von heute, so kannst du nicht über behinderte Menschen sprechen, so kannst du nicht über schwul, lesbische und andere Menschen irgendwie reden, so, ne? Und da hast du es halt irgendwie früher einfach gemacht, so, ne? Und das ist dann natürlich schon interessant.
Wobei der Film oder die Macher auf relativ clevere Weise gegenüber einem gewissen Teil des eigenen Fantums ja Stellung beziehen. Mhm. Weil es gab und gibt natürlich die Leute, die dann selbstironisch Stromberg zitieren in irgendwelchen Bürosituationen, wo das halb passt. Mhm. Und es gibt Leute, die Stromberg zitieren, weil sie über diesen Umweg die Sachen sagen, die sie eigentlich gern unironisch sagen würden über Ausländer, Frauen, was auch immer. Und jetzt aber einfach so tun, ja, ist ja nur ein Stromberg-Zitat. Die gibt's natürlich auch. Und das ist eigentlich so die Gruppe, die hier als dann diese maskierten Stromberg-Fans da vor dem Studio skandiert und die im Film nicht gut wegkommen. Und ich habe es ja auch in der Kritik geschrieben, aber ich glaube, der Vergleich liegt auch nahe. Also steckt schon eine Menge Joker in diesem Film. Auch mit dieser gefallenen, eigentlich Outcast-Figur, die dann aber dieses skandierende Phantom auf den Straßen hat, die da für ihn herumziehen. Mhm. Da wird schon Kante gezeigt, die ich so auch nicht erwartet hätte.
Ja. Und wir haben ja jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen. Was glaubt ihr denn? Ist das so ein Film, der halt wirklich gut bei den Fans ankommen wird? Oder wie sehr wird dieser Film spalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er wird sehr spalten. Ich habe vorhin schon mal bei Letterboxd reingeguckt. Mhm. Und da waren sehr, sehr viele Ein-Sterne-Wertungen.
Oh, okay.
Ja. Es waren aber auch viele 3,5 bis 4 Sterne-Wertungen. Ich glaube, dass die letzte halbe Stunde auf jeden Fall Probleme machen wird. Und auch dieses Gefühl, mit dem man aus diesem Film rausgeht, wird nicht das Gefühl sein, was Stromberg-Fans sich eigentlich von diesem Film erwartet haben. Gerade auch nach Stromberg, der Film oder der Serie. Aber es ist ja auch gut, dass er spaltet. Ich meine, das macht den Film ja so interessant und es funktioniert ja auch sehr gut. Und es hebt ja dieses ganze Stromberg-Thema auf ein neues Level.
Ich habe das immer, also ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, wahrscheinlich auch in diesem Podcast, aber die Leute vergessen sowas ja schnell auch. Also es gibt ja diesen Film Adams Äpfel, also ein dänischer Kultfilm, wo ich glaube so ein Nazi zu so einem Pastor geht, von Mads Mikkelsen gespielt und da irgendwie seine Sozialstunden machen soll. Und der haut ihm aber die ganze Zeit nur in die Fresse und weil der Pastor aber sein, man soll auch die linke Backe hinhalten, Sache da macht, lässt er das alles über sich ergehen. Und da kam ich dann aus der Festivalvorführung beim Filmfest Hamburg vor
2004
ganz
war
viel
das,
zu viele Jahre. Ja. Und ich stand in der Runde und 20 Leute um mich herum haben gelobt, wie wunderbar politisch inkorrekt doch dieser Film ist. Und ich habe halt gesagt, wenn alle sich einig sind, dass ein Film wunderbar politisch inkorrekt ist, dann ist er alles bloß nicht politisch inkorrekt. Weil ein Film ist dann politisch inkorrekt, wenn die Hälfte vielleicht so auf so eine kultige Art begeistert ist und die andere Hälfte sofort und zwar so richtig das Kotzen kriegt. Mhm. Dann sind wir bei politischer Inkorrektheit. Ansonsten ist das einfach so ein bisschen anbiedernd, provokant, ja. Und das ist hier der Film mehr als alles, was es von Stromberg vorher gab. Also, dass jetzt sich ein Björn hinstellt und sagt, Schrott, das ist nicht mehr mein Stromberg, was ist das für ein Scheiß? Mhm. Das spricht eigentlich dafür, dass hier vielleicht Stromberg sogar eine politische Inkorrektheit erreicht, die er vorher nie hatte.
Ja.
Und eine Provokation, wie gesagt, das der deutsche Joker. Und ich finde es auch besser als der Joker, weil ich mochte den Joker ja nicht.
Und es ist sicherlich auch der politischste Stromberg, obwohl wir am Ende von der vom ersten Teil ja sehen, wie Stromberg in die Politik geht, was jetzt ja dann keine Rolle mehr spielt. Mhm. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, ich bin sehr gespannt, was die Leute so schreiben werden.
Ja, ich auch. Gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen? Wir müssen auf jeden Fall
erwähnen. Es gibt auch noch eine krasse Parallele, die jetzt reiner Zufall ist zu Thomas Gottschalk. Weil der ganze Film läuft ja so ab, dass erst alle gegen Stromberg sind und dann passiert was und auf einmal hauen alle neue Instagram-Videos raus, wo sie das genaue Gegenteil erzählen, weil jetzt können sie das ja so nicht mehr machen.
Mhm.
Und genau dasselbe ist ja bei Gottschalk passiert, wo alle gesagt haben, alter weißer Mann, spinnt rum. Dann hat er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und alle so, oh ja, wir haben viel zu schnell geurteilt und schieß mich tot. Das ist ich will nicht sagen, dass Stromberg Krebs kriegt, ne? Also das war jetzt kein Spoiler. Aber da steckt ja auch alles noch mit drin.
Ja, an Gottschalk musste ich auch denken.
Wir werden zumindest für alle, die das hier wirklich nur über Podcast-Apps hören, ja auch noch ein Interview mit ransetzen. Das haben wir leider nicht auf Video, deswegen wird es das auf YouTube so nicht geben. Aber im regulären Podcast hört ihr das, das ist dann der Drehbuchautor, richtig?
Genau.
Das ist nicht nur der Drehbuchautor, Mastermind, der das alles erfunden hat, der alle Folgen geschrieben hat. Das ist der Showrunner und alles, Ralf Hussmann. Das ist Stromberg, das ist der Mann.
Warst du da mit dabei?
Ich war da mit dabei, und, ja. Und Stefan.
Was hat er denn so gedroppt?
Also er hat auf jeden Fall viel darüber erzählt, wie es am Set war, nach all den Jahren wieder zusammenzukommen, wie es dazu gekommen ist, dass Christoph Maria Herbst sich nochmal dazu entschieden hat, doch nochmal Stromberg zu spielen, weil man hat ja eher so ein bisschen das Gefühl, dass er, wenn er auf Stromberg angesprochen wurde in der Vergangenheit, ein bisschen allergisch darauf reagiert hat. Und ja, ich glaube, es ist ein 25-Minuten-Gespräch geworden, schön knackig, unterhaltsam, guter Mann,
hat ein paar
Gags rausgefeuert.
Ja, das war ihm auch wirklich, das hat ihn auch so ein bisschen gewurmt. Also er war ja vorher quasi in Ladykracher mit Anke Engelke, hat auch ein paar Preise gewonnen und dann war ja Stromberg wirklich sein großer Durchbruch. Ne?
Ja.
Und dann ging es ja im Kino dann richtig ab. Aber damals, als er aufgehört hat, noch nicht so sehr. Das kam dann vor allen Dingen in den Jahren, nachdem Stromberg vorbei war. ich weiß es noch, als ich ihn mal zuerst wieder da interviewt habe, ist er hinterher noch zu mir gekommen und hat dann so gesagt, hey, auf Filmstarts habt ihr jetzt als mein Porträtbild auf meiner Personenseite immer noch Stromberg. Könnte man das nicht mal vielleicht aktualisieren? Also da war er schon so ein bisschen aktiv auch hinterher. Und ich glaube jetzt mittlerweile, wie gesagt, der spielt dieses Jahr irgendwie in 6 Filmen die Hauptrolle oder so. Ja. Der macht irgendwie alle 3 Monate, kommt ein Hit von ihm. Und da hat er jetzt einfach die Möglichkeit zu sagen, ich kann jetzt Stromberg spielen, ohne dass alle dann wieder nur Stromberg von mir wollen. Mhm. Ich glaube, in einem Monat nach Stromberg startet direkt Extrawurst.
Ja.
Wieder ein großer Film, wo er eine der Hauptrollen spielt. Also das ist einfach safe. Und gestern auf der Premiere hat er gesagt, er wäre auch für eine neue Staffel und so vielleicht sogar offen. Da müsste man mal gucken. Ja. Ralf Fußmann hätte jetzt beim Schreiben ganz viel neue Ideen gehabt und so. Vielleicht geht da noch was.
Mhm. Ja, da sind wir dann aber wieder an so einem Punkt. Ist es was, was man sich jetzt nochmal wünscht? So, wenn ich meine, wir sind ja gerade allgemein viel bei so Serien-Revivals, Stargate soll jetzt eine neue Serie bekommen und Akte X und keine Ahnung was. Wie würdet ihr denn dazu stehen, wenn jetzt es wirklich heißt, keine Ahnung, nächstes Jahr Stromberg Staffel 6 taucht nochmal auf?
Ich finde eigentlich, dass der Film jetzt einen guten Schlusspunkt setzt.
Mhm.
Aber wenn eine Staffel kommen würde, würde ich mich natürlich trotzdem drauf freuen. Und wenn die dieses Gefühl von dem Film aufgreift und sich da daran ansetzt, das wäre irre. Aber ich weiß nicht, ob es nötig ist. Ich finde, dass der Film jetzt so einen klaren oder auch unklaren Schlusspunkt setzt, dass man sich da, glaube ich, ein gutes Ende gemacht hat.
Ich glaube, wenn du jetzt wirklich Serienerfolg, also nicht jetzt irgendwie Kult und wir setzen noch einen drauf und dann wird das richtig crazy, was da abgeht, sag mal, wieder zurück willst zu so einer halbwegs normalen Büro-Comedy. Das ist mit dem Personal eigentlich nicht mehr möglich. Du kriegst das nicht mehr glaubhaft hin, dass die jetzt zusammen irgendwo im Büro arbeiten.
Ja.
Also
die treffen sich alle bei Ernie bei so einem Meeting für gegen Mobbing. Jeder auf andere Art und Weise so ein Self-Help-Kurs oder sowas. Und da.
Nee, da müsste man wirklich Meta gehen. Da müsste man so machen, das perfekte Promi-Dinner. Mit 5 Figuren aus Stromberg, die dann in jeder Folge bei einem von den 5 Leuten halt dann ja, zum Abendessen so, ja, sind. Und dann ist das mal die Hauptfigur und die anderen sind halt zu Gast.
Ja.
Und da solche Sachen könntest du noch machen, aber du kommst nicht mehr zurück ins Büro.
Ja.
Ja, nein, Büro wird nicht mehr funktionieren. Da wird keiner arbeiten.
Gut, was gebt ihr denn?
Also ich würde 3,5 von 5. 3,5 von 10 würde ich geben. Nein, 3,5 von 5 würde ich geben.
Ja.
Ich habe auch jetzt erstmal 3,5 gegeben. Ich fand das wirklich ziemlich gut vor den Kopf geschmissen. Es ist halt jetzt nicht so, ich habe auch relativ wenig gelacht. Also zumindest laut.
Also ich habe ganz am Anfang sehr viel laut gelacht.
Ja, ich auch.
Also das ist schön, also deswegen ich hab weniger gelacht als beim letzten und dafür war das mehr so eine schmerzhafte Melancholie. Und es war halt total überraschend und es ist halt der bessere Joker. Wie viel habe ich Joker damals gegeben? 2 Sterne? 1,5?
Ich glaube 2 oder so, ne? Obwohl, das ist die Filmstarts.
Ja, also Stromberg, alles immer wie immer oder wieder wie immer. Also der Untertitel ist ja schon die größte Verarsche überhaupt, das ist schon mal super. Ist doppelt so gut wie Joker.
Okay, krass. Das wird die Überschrift für YouTube, der deutsche Joker. Stromberg, wieder alles wie immer. Ich gebe tatsächlich auch 3,5. Also ich war gut unterhalten. Ich fand es gut, dass es halt wirklich nach diesem Gag-Feuerwerk, was so die erste Hälfte ist, ja dann doch sich dann noch mehr auf das Innenleben der Figuren konzentriert. Und fand es sehr, sehr interessant gelöst. Und ich habe tatsächlich jetzt trotzdem auch Bock, mich mal an die Folgen zu wagen. Mal gucken, vielleicht höre ich nach einer Folge auch wieder auf und sage,
das glaube ich nicht.
Das ist nicht meins, aber
sind ja auch nicht so viele, das ist ja jetzt keine 20 Folgen pro Staffel Sitcom, sondern mehr so dieses englische Modell, immer nur ein paar Folgen und auch immer nur, wenn wir fertig sind. Also die liefen ja auch nicht jedes Jahr, sondern da waren ja oft 2-3 Jahre Pause zwischen den Staffeln.
Gut, dann haben wir es dieses Mal kurz und schmerzlos gemacht. Aber darf man bei Stromberg auch mal machen. Pascal, danke.
Sehr gerne.
Christoph, danke.
Gerne.
Danke an euch da draußen, dass ihr fröhlich jede Woche dabei seid. Freut uns natürlich sehr. Schreibt uns in die Kommentare. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Und ja, wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich darf euch alle heute zu einer Sonderausgabe begrüßen, wobei der liebe Stefan ist auch dabei. Hallo Stefan.
Hallo.
Denn wir haben einen besonderen Gast, nämlich Ralf Hussmann.
Ja, guten Tag. Ralf Hussmann ist mein Name, das ist völlig richtig. Ich soll ja kurz sagen, warum ich hier sitze. Ich habe mir vor 20 Jahren irgendwann diesen Stromberg-Quatsch ausgedacht und bringe ihn jetzt nochmal ins Kino. Und darum, glaube ich, sitze ich heute hier, richtig?
Ja, das glaube ich auch. Ja. Und dann können wir auch direkt anfangen. Meine erste Frage wäre, was hat dich nach all den Jahren jetzt nochmal dazu gebracht, Stromberg zurückzubringen?
Also der Kollege Herbst hat mich irgendwann angerufen und wollte in der Pandemie so kleine Werbespots fürs Impfen machen. Und dann haben wir gesagt, na gut, das ist vielleicht eine gute Sache, das machen wir mal. Und dann haben wir quasi als so eine kleine Benefits-Aktion so Werbespots bei YouTube gemacht. Und da stand er dann auf einmal wieder mit Glatze und Bart in so einem Büroumfeld und es fühlte sich eigentlich so an wie immer. Und dann haben wir tatsächlich vor 2-3 Jahren haben wir mal im Rahmen von Köln Comedy Festival im Cinedom nochmal den alten Film gezeigt. Und da haben wir festgestellt, innerhalb von, weiß ich nicht, 5 Minuten war die Bude ausverkauft. Und Herbst und ich haben uns leichtfertig darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, wir machen nachher noch irgendwas mit Autogrammen und so. Und da standen wir aber einfach, weiß ich nicht, stundenlang bis nach Mitternacht irgendwie mit in einem Kreis von Menschen, die deutlich jünger waren, als ich gedacht habe. Und dann habe ich nochmal festgestellt, es gibt sozusagen durch die Pandemie offenbar eine neue Gruppe, die das so für sich bei YouTube oder so irgendwo entdeckt hat. Und dadurch war das dann für mich auf einmal so, dass ich dachte, es ist eben nicht nur eine rein sentimentale Veranstaltung, dass Leute, die jetzt mittlerweile alle 40 sind, sagen, Mensch, vor 20 Jahren war doch geil, sondern dass da auch nochmal neue Leute dazugekommen sind. Und wir haben dann wirklich festgestellt, da gab es viele junge Menschen, die dann bei den Autogrammstunde gesagt haben, so, ihr habt quasi meine Jugend begleitet oder ihr habt mich mehr geprägt als meine Eltern und so. Schön. Und die Eltern standen dabei.
Und haben es abgenickt.
Ja, es abgenickt. Natürlich. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Mütter, die in der Schwangerschaft trinken. Das ist, dann ist man natürlich relativ schnell derjenige, der es vielleicht besser macht als die eigenen Eltern. Aber ich fand es irgendwie tatsächlich ganz rührend und habe irgendwie gedacht, es hat auf jeden Fall noch eine Relevanz und es ist eben nicht nur eine reine Zeitreise und so. Und dann war es eben tatsächlich so, dass wir gesagt haben, 2024 ist dann 20 Jahre her. Also 2004 haben wir angefangen und 2014 war der erste Kinofilm, also 10 Jahre Film, 20 Jahre Format. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir nochmal ein Jahr gebraucht, bis wir alle so unter einen Hut gekriegt haben, so rein zeitlich. Aber das waren die auslösenden Momente tatsächlich.
Ist es dann im Endeffekt aus einer Fanbewegung heraus entstanden, der neue Film?
Das wäre jetzt ein guter Satz, ne? Ja, ja, die Fans haben es jetzt so, Nee, hat aber tatsächlich was damit zu tun. Ich glaube, wenn es diesen Abend nicht gegeben hätte, hätte ich mir das nochmal überlegt. Also ich habe das wirklich da irgendwie zum ersten Mal so richtig handgreiflich gesehen. Also man hat schon mitgekriegt bei den Clips oder so, dass da auch mal in den Kommentaren was stand, wo ich dachte, das sind jetzt offenbar jüngere Leute und so. Aber wenn man das dann so quasi geballt vor sich sieht und wir haben dabei im Cinedom ich weiß nicht, wie viele Säle wir da bespielt haben und so. Man ging dann von Saal zu Saal und man sieht dann ja immer so 600-700 Leute und so und kriegt ja so einen ungefähren Eindruck, in welchem Alterssegment sind die. Und wenn da so junge Leute irgendwie mit einem halben Pfund Blech im Gesicht plötzlich irgendwie nochmal einen Hund im Büro aufsagen können und so, also diese ganzen Sachen auch mitsprechen können, das hatte dann auf einmal für mich schon so was, wo ich dachte, es ist eben tatsächlich hat nochmal so ein Second Life bekommen und so. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Also es ist auf jeden Fall nicht ganz falsch tatsächlich. Ich fand das irgendwie interessant, dass das eben nicht nur so was Rückschauendes hatte.
Das klingt jetzt aber auch so, als wenn du gar nicht so viel Überzeugungsarbeit bei Christoph Maria Herbst leisten musstest, dass er noch einmal den Stromberg gibt, weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wenn er öffentlich aufgetreten ist, dass er sich so ein bisschen von der Rolle auch distanzieren wollte, vielleicht wurde er ein bisschen zu oft darauf angesprochen und ja.
Ja, Christoph ist natürlich auch ein alter Marketingfuchs, der hat natürlich immer so gedacht, wenn ich jetzt sage, nee, mach ich nicht mehr, dann kommen ja Leute und sagen, ach, mach doch nochmal und so. Und in diesem Fall war es tatsächlich eher umgekehrt. In diesem Fall hat Christoph sozusagen war eben eher derjenige, der gesagt hat, wollen wir das nicht nochmal machen und so. Also ich glaube, es ist auch genug Zeit vergangen, dass, und er war, also ihn haben sie ja, ich glaube, es gibt ja ein neues Gesetz, das jeden verpflichtet, wenn man einen deutschen Film macht, muss Christoph irgendwo nochmal hinten gespielt laufen.
Aktuell fühlt es sich echt so an.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen von der Idee befreit, dass alle jetzt, also let's be honest, er kann natürlich nur Stromberg, ist ja klar, aber am Ende des Tages muss man sagen, hat er jetzt für sich zumindest sich erfolgreich einreden können, dass er auch andere für andere Sachen besetzt wurde und so. Und dadurch hat er jetzt, glaube ich, genug Abstand gewonnen, um zu sagen, ja komm, lass uns das doch nochmal machen. Und es war tatsächlich, ich habe, glaube ich, niemanden angerufen, der gesagt hat, oh, weiß ich nicht, sondern die alle waren von Anfang an echt gleich dabei. Also auch hinter den Kulissen, also hinter der Kamera und so, haben wir eigentlich fast das gesamte Team, alle, die noch leben sozusagen, haben es nochmal ans Set geschafft.
Ja, man muss jetzt sagen, wir haben den Film bisher noch nicht gesehen. Also wir führen das Interview jetzt auch so ein bisschen
zurecht, blind. Zurecht. Ins Blaue.
Ja, ins Blaue hinein.
Ins Schwarze. Also hier ist sehr schwarz, ja, muss man sagen.
Ist Halloween.
Ihr auch. Also outfitmäßig meine ich jetzt.
Hast du dir eigentlich, als du die Figuren jetzt nochmal neu zum Leben erweckt hast, hast du dir Hintergrundgeschichten für diese 11 Jahre, die ja inzwischen vergangen sind, hast du die Hintergrundgeschichten ausgedacht?
Du bist aber nicht sicher, ob das wirklich läuft hier. Ne?
Ich gucke nur ab und zu
immer
mal.
Nach, also du traust dem Kollegen auch nicht so richtig
über den Weg. Nee, ich muss noch mal gucken.
Also ja, ich habe tatsächlich, das ist sozusagen der Ausgangspunkt von allem, wie wenn ich anfange zu arbeiten, gehe ich von den Figuren aus und gucke sozusagen, was könnte aus denen geworden sein, sozusagen. Und das habe ich hier auch gemacht. Ich habe mir für jede Figur irgendwie überlegt, was könnte jetzt quasi aktuell der Stand der Dinge sein und wie sind die da hingekommen und so. Und das passiert aber mehr oder weniger zufällig, weil in dem Moment, wo ich anfange, mich darüber damit auseinanderzusetzen, was ist sozusagen passiert, dann geht auch quasi das kleine Männchen im Kopf los und sagt, jetzt gucken wir doch mal und so. Und dann passieren so Sachen und dann denkt man, ah ja, das könnte doch was sein, so könnte doch jetzt was für ein Ernie sein oder das könnte doch jetzt irgendwie Tanja und Ulf sein oder so. Das war hier auch so, dass einfach, es geht dann irgendwie los, dann ist man wieder da drin, dann habe ich mir tatsächlich auf mehreren Zugfahrten nochmal die 4. und 5. Staffel angeguckt, also die Deutsche Bahn hat das bereitwillig zur Verfügung gestellt und dann dachte ich, ah, das ist doch gut, dann gucke ich da nochmal wieder rein und war ganz überrascht, muss ich sagen, ich habe das, ich neige dazu, das, was ich gemacht habe, zu vergessen und war selber tatsächlich nochmal überrascht, also ich weiß dann schon nochmal so, wie einzelne Sachen gehen, aber ich weiß viele Sachen auch nicht mehr, also ich habe dann die Folgen nochmal in der Bahn geguckt und dachte, stimmt, das war die Folge, aber wie geht die nochmal zu Ende, wusste ich nicht mehr und so und war dann nochmal ganz überrascht und habe dann auch gedacht, war teilweise gar nicht schlecht. Und teilweise habe ich auch gedacht, ja, okay, stimmt, das haben wir nicht gut hingekriegt oder so, aber es war tatsächlich nochmal so was neu zu entdecken ist, weil ich das tatsächlich 10 Jahre nicht geguckt habe. Und dann habe ich eben nach den Bahnfahrten habe ich dann so überlegt, okay, was machen die jetzt so? Und dann fängt man an zu überlegen und dann hatte ich auch relativ schnell sozusagen so Impulse für die einzelnen Figuren.
Wir haben ja bisher nur die ersten Trailer gesehen und es wirkt so, als würdest du die Figuren aus dem Büro-Umfeld lösen.
Welches Trailer habt ihr denn gesehen? Herr der Ringe oder was?
der zweite Trailer.
Okay.
Genau, da treffen sich ja dann irgendwo auf einer Messe. Das ist ja dann so auch ein bisschen die Inhaltsangabe, die man bisher bekommen hat, dass es halt ein großes Wiedersehen, eine Reunion gibt. Aber es ist schon ein Lösen aus dem Büroalltag.
Es bleibt schon auch Büroalltag. Ich hatte nur das Gefühl, ich würde es am liebsten aus den Figuren heraus erzählen und nicht so sehr jetzt sozusagen den Gag machen, was passiert, wenn Stromberg jetzt eine Zoom-Konferenz machen muss oder so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt zur Genüge erzählt. Also ich hatte jetzt das Gefühl, ich muss jetzt nicht nochmal sagen, zieh halt keine Hose an, dann fällt es irgendwann auf oder so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass
wir würden trotzdem lachen.
Ja, ich merke, ihr seid leicht zu erheitern. ich wollte schon ein bisschen erzählen, sozusagen, wie hat sich die Arbeitswelt weiterentwickelt, aber in erster Linie ging es mir darum, sozusagen, was ist aus den Figuren geworden und was passiert, wenn man die wieder zusammenbringt. So.
Würdest du sagen, das ist eine klassische Fortsetzung geworden?
Was ist eine klassische Fortsetzung?
Naja, vielleicht, dass er wirklich inhaltlich direkt an den ersten anknüpft. Das wäre ja dann auch interessant, was ist aus der Politikkarriere von Stromberg geworden?
Ja, nichts, muss ich sagen, tatsächlich. Also das hatte ich mir mal überlegt, das war mal so der Plan, dass ich eigentlich dachte, ich könnte mir vorstellen, wenn wir ihn, wir haben ihn ja im ersten Film bei der SPD abgegeben, mhm, und dann hatte ich mal kurz die Idee, was passiert denn eigentlich, wenn sozusagen der Bernd irgendwie in Brüssel landet und da irgendwie Dinge machen muss und so. Und dann bin ich davon wieder weggekommen, weil ich dann irgendwie, also ich habe dann Brainpool verlassen sozusagen und wollte jetzt nicht gleich als erstes Format sozusagen in der neu gewonnenen Freiheit wieder das machen, was ich die letzten 10 Jahre schon gemacht hatte. Also habe ich dann gedacht, das lassen wir es mal eine Weile liegen. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, es stimmt nicht mehr so richtig, weil da so Politik ohnehin plötzlich in der öffentlichen Wahrnehmung so ein Feld war, wo alle dachten, ja, das sind alles Idioten, da geht's nicht mit rechten Dingen zu, die erzählen sich alle nur Scheiße. Also das, was sozusagen mein Impuls ja für einen Stromberg auch gewesen wäre, zu sagen, wenn der in die Politik geht, klar, dann lässt der in Wuhan irgendwo die Tür auf und dann haben wir den Salat und so. Und das wollte ich dann aber in dem Umfeld nicht erzählen, weil ich dachte, ah, dann befeuert man eigentlich das, was die Leute jetzt gerade eh schon denken. Und eigentlich müsste man jetzt genau sozusagen den anderen Fall erzählen. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das stimmt jetzt gerade nicht so richtig, das Politische. Und dann haben wir, dann war der Zug irgendwann abgefahren. Dann habe ich gedacht, ja komm, lass uns da den Deckel drauf machen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, 2024 wollte ich jetzt nicht plötzlich sozusagen den Stromberg da irgendwie in diesem politischen Umfeld erzählen, weil ich dachte, wenn man da jetzt versucht, jetzt die anderen nochmal zusammenzubringen und dann erzählt man irgendwas aus dem politischen Umfeld, das ist zu konstruiert und zu wild und zu komisch und so, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das stimmt jetzt nicht mehr so richtig. Also ich habe es jetzt eher im klassischen Arbeitsumfeld gelassen und jetzt versucht zu, erstmal sozusagen den Fokus darauf zu legen, sagen, die alte Band wieder zusammenzubringen und zu gucken, was passiert mit denen.
Wird das im Film kurz noch erklärt irgendwie?
Natürlich nicht. Nicht.
Obwohl natürlich die aktuellen Umfragewerte der SPD gut mit Stromberg hätten
irgendwo. Absolut, ja. Wir sind jetzt beide Nische, das muss man sagen, ja. Ja. Aber immerhin, ich meine, Steinmeier ist danach Bundespräsident geworden, nach unserem Auftritt bei uns, ne, muss man auch mal sagen.
Ja, hat es was damit zu tun? Ja.
Das denke ich schon.
Ja, konntest du eigentlich in den vergangenen 11 Jahren so richtig mal mit Stromberg abschließen? Also war das mal was du richtig so ad acta gelegt hattest?
Ich bin da gar nicht so sentimental tatsächlich. Ich habe das für mich, wir haben dieses Motiv da in Köln, das haben wir irgendwann mal zugemacht und auch quasi abgerissen. Und damit war das für mich erledigt. Ich fand das merkwürdig, dass ich irgendwie dachte, ah ja, wir waren ganz schön lange hier und konnte mich auch erinnern, wie wir das Motiv gefunden haben. Und das war tatsächlich, da muss irgendwie so ein obskures Start-up drin gewesen sein. Ich meine jetzt nicht sowas wie das hier, sondern so ein richtig obskures Start-up. die haben das, glaube ich, relativ über Nacht einfach verlassen. Also da standen einfach noch so gebrauchte Kaffeefilter und so Aktenordner und so. Also das war das Motiv sozusagen. Und da haben wir gedacht, ja, ist doch super. Und dann haben wir eigentlich jedes Mal gesagt, wir bauen das zurück und so. Und wir haben aber immer so eine stehende Option gehabt mit dem Motivgeber, dass wir gesagt haben, wenn da wirklich nochmal jemand rein will oder so, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber wenn nicht, wäre super, weil dann kommen wir vielleicht in 2 Jahren wieder und so. Und da wollte dann nie jemand rein und drumherum hat sich aber sozusagen die Welt verändert. Da waren dann einfach mal so ein Kindercasting-Ding und da war die Lufthansa und da waren also ganz merkwürdige Veränderungen sozusagen in diesem echten Gewerbegebiet, wo wir da gedreht haben und so. Und dann haben wir da irgendwann den Deckel drauf gemacht und dann war es für mich auch zu Ende. Da habe ich für mich das Gefühl gehabt, so das waren jetzt 10 Jahre und das war auch okay und dann war es auch vorbei. Also ich bin da gar nicht sentimental, deswegen war das auch kein Witz. Ich vergesse wirklich die Sachen, wenn sie für mich durch sind, also wenn ich den letzten Schnitttag hatte oder wenn wir das Ding einmal gezeigt haben oder so, dann ist das für mich durch und dann vergesse ich tatsächlich weite Teile so wieder. Ich kann verrückterweise immer ganz gut erkennen, wenn jemand da drin rumgefuhrwerkt hat oder so, dann denke ich, ah, das ist nicht von mir. Aber ich weiß manchmal, also ist kein Witz, ich habe da im Zug gesessen und dann gedacht, ah ja, ich weiß, das ist die Folge, aber ich weiß nicht mehr, wie die zu Ende geht. Also ich hätte es nicht mehr gewusst, wie jetzt so zwei, drei Folgen, die ich da geguckt habe, wo ich dachte, ah ja, das weiß ich noch, das ist quasi der Plot, aber ich weiß nicht mehr, was, wie am Ende dahin kommen oder so. Das, also, und dann ist man selber ja manchmal noch überrascht, dass einem das so eingefallen ist.
Also könntest du jetzt nicht sagen, das ist die beste Stromberg-Staffeln von allen?
Nee, ich verliere, also wir haben das ja manchmal gemacht in Kinos, dass wir so Quiz-Geschichten machen, so gegen die Fans und so, und ich habe natürlich nie eine Chance, also wirklich noch nie irgendwas gewonnen, weil das, die Leute wissen das natürlich immer und ich weiß es meistens nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich dann auch weiß, aber wenn man das jetzt so sozusagen auf der Bandbreite sieht, wo man sagt, ich verliere jedes Mal gegen Fans, klar.
Okay. Wenn ich das richtig rausgehört habe, dann sind aber die alten Räumlichkeiten inzwischen weg. Das heißt, ihr dreht jetzt, habt jetzt einen neuen Drehort gehabt, auch ein neues Büro.
Ja, wir haben ein neues Büro gehabt und so und die alten, das wäre jetzt auch tatsächlich nicht mehr, glaube ich, vermittelbar gewesen, weil wir ja auch vor 20 Jahren, ehrlich gesagt, schon relativ oldschool gewirkt haben, also sowohl in der cineastischen Verpackung als auch in dem, was wir da erzählt haben. Also ich glaube, auch vor 20 Jahren sahen Büros jetzt nur bedingt so aus wie die, die wir da erzählt haben. Und mittlerweile, glaube ich, wäre auch bei der Capitol jetzt, glaube ich, also da, wo jetzt früher das Faxgerät stand, steht jetzt, glaube ich, heute dieser Desinfektionsspender aus der Corona-Zeit, der leer ist und so. Aber es hat sich ein bisschen was hat sich getan, ja.
Ja. Jetzt im Rahmen des Kinofilms, hattet ihr eigentlich mal so das Bedürfnis, das Ganze auch als Serie wieder neu zu erzählen? Oder sagst du so ein einmaliges Abenteuer?
Nee, also das fand ich schon, dass jetzt so viel passiert ist und so viel sich verändert hat, dass man das nochmal seriell wieder erzählen könnte. Ich glaube nur nicht mit den Leuten, weil man kriegt die jetzt für eine Serie nicht mehr zusammen. Hm. Also das wäre jetzt, glaube ich, so einen langen Vorlauf, dass das wahrscheinlich nicht mehr so richtig realistisch ist. So, ne? Also ich finde es aber inhaltlich durchaus wieder denkbar, muss ich sagen.
Es ist ja immer noch modern, also beziehungsweise ist immer noch unser, also muss man hier auch sagen, Redaktionsalltag ist im Endeffekt auch Büroalltag.
Ja, klar. Na, klar.
Kleine
klar,
Streitigkeiten werden irgendwo ausgelebt, das ist, glaube ich, ganz normal.
Machtmissbrauch habe ich schon gesehen. Ich will jetzt keinen angucken, aber die Fotos machen musste wieder die einzige Frau, naja.
Ja, das ist unser Leben bei Filmstarts hier.
So,
Der Film heißt Stromberg, wieder alles wie immer. Was war denn die größte Veränderung nach über 10 Jahren?
Du meinst inhaltlich oder jetzt für uns?
Vielleicht auch das Gefühl am Set? Gab es da Veränderungen, wo du sagen würdest, das hat sich...
Tatsächlich verrückterweise gar nicht. Also es hat sich an Tag 1, also bei der Leseprobe, angefühlt wie ein Klassentreffen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr jemals auf einer Schule wart, sonst wahrscheinlich nicht, sonst wärt ihr nicht hier. Aber bei so klassischen Klassentreffen ist es ja auch so, da stehen so nach einer Stunde, wenn alle 4 Bier haben, wieder so zusammen, wie sie früher auf dem Schulhof auch zusammengestanden haben. Und so war es hier eigentlich auch. Also es war tatsächlich, ich weiß, dass Olive Nuck so nach einer halben Stunde Leseprobe hat er zu mir gesagt, das ist eigentlich verrückt, du kannst gemacht haben, was du willst in den letzten 10 Jahren, aber hier bist du einfach nach 10 Minuten wieder der Ulf. Und das hat sich, glaube ich, für alle so angefühlt, dass man irgendwie dachte, man braucht eigentlich keine 2 Minuten, um wieder reinzukommen. Auch in die Dynamiken sozusagen untereinander war das eigentlich es war sofort wieder vertraut. Man muss ja sagen, jetzt haben wir ja auch untereinander schon nochmal Kontakt gehabt. Also ich habe ja mit einigen von denen auch weiter gedreht oder so. Aber es gab auch ein paar, vor allen Dingen hinter den Kulissen, die ich tatsächlich 10 Jahre nicht gesehen habe und so. Und auch da muss man sagen, ist das ja, da bin ich ja total darauf angewiesen, wenn ich jetzt was aufschreibe, brauche ich ja jemanden auf der anderen Seite, der sagt, also ich stelle mir so und so eine Hose vor und dann muss die aber wissen, was für eine Hose gemeint ist und auch das entsprechende Oberteil dazu suchen und so. Und das hat sofort wieder funktioniert. Also man hat sofort wieder das Gefühl gehabt, ja, wir wissen, was gemeint ist und so. Also auch mit allen Beteiligten sozusagen hinter den Kulissen war das tatsächlich so, als hätten wir gestern den Laden zugemacht.
Aber alles fühlt sich trotzdem vertraut an. Aber gibt es auch Neuerungen, auf die wir uns einstellen können als Stromberg-Fans?
Ja, das glaube ich schon. Also wobei ich irgendwie das Gefühl habe, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt nicht bewusst jetzt irgendwie versucht, ich wollte jetzt nicht sozusagen dasselbe nochmal machen, was wir schon gemacht haben und wollte jetzt aber auch nicht sozusagen was ganz krass anderes erzählen, sondern habe wirklich versucht, mir vorzustellen, was ist aus den Figuren geworden so und habe einfach gedacht, so natürlich ist so eine Tanja und so ein Ulf oder so, die die werden da jetzt nicht eine Umschulung machen und plötzlich irgendwie eine Tauchschule irgendwo auf den Seychellen aufmachen und so, sondern die bleiben Büromenschen und so. Und das, und was hat sich dann sozusagen für die verändert und so? Und wie wird das jetzt, wenn man jetzt irgendwie merkt, so, jetzt ist der Bernd natürlich jetzt auch nicht mehr 40, sondern jetzt geht er sozusagen auf die Rente zu und so, ne? Also
oh,
was,
ja, spannendes,
ne?
Thema.
So,
ja, ja.
Also sowas ist, aber das ist ja, das stimmt ja auch. Wir sind ja auch alle 10 Jahre älter geworden. Also ich nicht, aber die anderen schon.
Wir hatten ja dieses Jahr auch mit Kanu des Manitou beispielsweise einen Film, der vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, wann der erste Teil
2001, rauskommt.
2001,
oder?
2001, ist aber noch
15
deutlich.
Jahre.
Oh Gott, deutlich mehr.
Ja, ja,
Dann gibt's der letzte Bulle, der dieses Jahr auch nochmal nach 10 Jahren, glaube ich, ein Comeback feiert. Ist das so ein gutes Jahr für Revivals?
Das muss man sehen. Also es macht natürlich total Sinn, weil, sagen wir mal, in dieser Vielzahl von Anbietern, die alle ein Programm auf den Markt schmeißen, hilft es natürlich, wenn man was haben kann, wo die Leute schon wissen, was sie erwartet. Das ist natürlich total hilfreich. Hollywood macht ja auch einen Superhelden-Epos nach dem anderen, weil die Leute halt einfach wissen, okay, das ist halt wenigstens dieses Universum und man kennt halt die Beteiligten sozusagen. Insofern ist es natürlich nachvollziehbar, dass alle noch mal gucken, was hatten wir denn, was vor 10 Jahren schon mal gut funktioniert hat und so. Das ist ja auch klar, ist ja auch bei uns in dem Fall so, dass man einfach sagt, Marketing für Stromberg macht sich quasi von selber, weil dann sagst du halt, das machen wir jetzt noch mal und dann wirst du die erreichen, die das Thema kennen und gut finden und die anderen wirst du eh nicht erreichen. Also wer jetzt noch nie was von Stromberg gehört hat, der wird auch in den Film nicht reingehen und der wird den auch nicht gut finden. Aber es ist natürlich klar, dass das hilft, wenn man jetzt irgendwie eine Marke hat, ist ja klar.
Wer kennt denn nicht Stromberg?
Ja, es gibt eine, also wir waren ja nie besonders erfolgreich jetzt nach, also jetzt in Bully-Kategorien gemessen, ne, wo der irgendwie 12 Millionen geholt hat, da haben wir natürlich irgendwie 1,3 Millionen gehabt und viel mehr sind da auch nicht zu holen tatsächlich, ne? Also ich glaube, dass wir immer so eine Kern-Fangemeinde hatten, die irgendwo vielleicht bei 2 Millionen liegt oder so, ne? Aber nicht wesentlich darüber hinaus, dann kommen vielleicht nochmal 100.000 mehr oder weniger oder so, aber wir sind kein 12 Millionen Format nie gewesen und das werden wir auch nicht mehr. Und das ist natürlich in der subjektiven Wahrnehmung irgendwie anders, weil man immer das Gefühl hat, so Feuilleton trifft Schulhof, so, ne? Also die Kids finden es irgendwie gut und das Feuilleton findet es auch irgendwie gut und dadurch hat man so eine Gemengelage, wo die Leute das Gefühl haben, jeder kennt das, aber das war am Ende nicht so. Also wenn man jetzt auf die Straße geht und sagt, was ist Stromberg oder so, dann gibt es wahnsinnig viele Leute, die das noch nie gehört haben oder das auch immer scheiße fanden oder damit nichts anfangen konnten, sagen wir mal so. Ne? Und das ist ja, das wird sich jetzt auch nicht ändern.
Also im Endeffekt die einzigen Leute, die ich jemals getroffen habe, die es scheiße fanden, waren Leute, die tatsächlich unter so einem Chef zu leiden hatten irgendwo. Klar. Hast du eigentlich da selber mal auch so Arbeitserfahrungen eingebracht, die du da verarbeitet hast?
Es kommt immer mal wieder vor, ne? Aber also ich mache den Job ja jetzt seit 40 Jahren sozusagen und dann gibt's so ein automatisches kleines Männchen, was immer mitläuft und einfach notiert, so was passiert, ne? Also wenn jemand erzählt einem was oder man kriegt irgendwo was mit oder es so und das schreibe ich halt irgendwie, das kleine Männchen schreibt halt mit und dann versuche ich, glaube ich, daraus irgendwie was zu basteln, wo ich das Gefühl habe, das könnte für viele Leute stimmen. Man muss aber immer sagen, die meisten Leute, die geschrieben haben, haben geschrieben, wie bei uns, nur bei uns ist alles viel schlimmer. Also das war die häufigste Nachricht, war immer, ja, das ist ja wie bei uns, nur bei uns ist es viel schlimmer. Und es war tatsächlich auch so, dass man irgendwie dachte, also mein Paradebeispiel war immer, irgendwie hatten in einer Staffel das Thema mit Erika, die irgendwas mit Brustkrebs hatte und so, und wo ich eigentlich dachte, ah, das wäre super, wenn das jetzt irgendwie sowas wäre, wo Stromberg jetzt irgendwie sagt, ja, abtasten, so ist doch eine super Sache und so, das müssen wir alle mal machen und dann irgendwie so rumrennt und irgendwie Brüste abtastet und so. Und dann habe ich gedacht, ah, naja, das ist vielleicht too much, das kann man so nicht machen und so. Und dann hat mir jemand geschrieben, aus einer echten Versicherung und die haben genau so einen Tag gemacht, da haben die einfach so auf so Tapeziertischen so Silikonbrüste gehabt und alle gingen da dran vorbei und haben sozusagen Brüste angefasst und so. Aber Typen, die genauso aussehen wie Stromberg, in genau diesen beschissenen Anzügen und Krawatten und so, stehen da so vor so Silikonhupen und fangen an, da rumzugrapschen.
Ich habe gerade Tränen in den Augen, ich finde das so.
Das ist wahnsinnig so. Und das hätte ich mich aber nie getraut. Ich habe immer gedacht, ja, das ist too much, das kannst du nicht bringen und das ist dann irgendwie falsch und so. Und dann siehst du da so ein Foto und denkst, ja, Alter, das ist ja.
Das ist ja noch schlimmer.
Das ist noch schlimmer. Und auch, was wir im ersten Film hatten oder so, wo man nachher denkt, ja, diese Versicherungsauslüge, die dann nachher im Puff geendet sind oder was VW da gemacht hat oder so, war natürlich noch viel krasser als das, was wir erzählt haben, weil die hatten ja dann noch diese unterschiedlich farbigen Bändchen für die Prostituierten, wo man dachte, Alter, das hätte ich mich nie getraut. Ich hätte nie gedacht, ja, jetzt der geben wir jetzt ein rotes Bändchen und der ein grünes, weil das, die kriegt der Nübel und die kriegt der Stromberg oder so. Das hätte ich mich nicht getraut. Und dann denkt man aber, ja, guck mal, das ist halt offenbar ja gang und gäbe gewesen, auch in der echten Versicherung.
Ja, im Endeffekt hat die Realität euch eingeholt.
Total, total, ja, nein, absolut. Und das ist, aber ich meine, ansonsten ist es natürlich so, dass wir irgendwie, also ich lebe davon, dass ich ein paar Sachen sehe, ein paar Sachen mitkriege, mir Sachen erzählt werden und dass ich dann vielleicht mit Glück irgendwie was zusammenbasteln kann, wo sich viele Leute drin wiederfinden, weil in der Tat habe ich das sehr oft gehört. Bei uns ist es genauso oder wir haben auch einen Ernie oder mein Chef ist so und bla. Und erstaunlicherweise hat noch nie einer gesagt, ich bin auch wie Stromberg oder ich bin auch ein Ernie. Oder so. Das sind ja offenbar immer die anderen, aber die scheint es zu geben, ja.
Man kann natürlich hoffen, dass sich in den letzten 10 Jahren da irgendwie zumindest ein bisschen was verändert hat. Vielleicht auch nur oberflächlich.
Ja. Also
vielleicht ist es auch nur so ein Getue nach draußen.
Naja,
und
klar.
In der Firma selber ist das alles immer noch so schrecklich, schrecklich.
Ja, am Friedrich Merz, ich meine, come on. Ja. Also das ist ja jetzt...
Das ist ja jetzt unser Kanzlerstromberg.
Richtig, also absolut. Also ich meine, das kannst du nicht besser machen, zu sagen, ich kann nicht frauenfeindlich sein, weil ich habe ja eine zu Hause. Also das kann der Bernd nicht besser machen. Das muss man einfach sagen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ist es für dich noch irgendwie anspannend oder nervös, so kurz vor dem Kinostart?
Ich bin jetzt tatsächlich neugierig, wie Leute das finden, tatsächlich, weil ich schon weiß, dass das immer noch mal was verändert, wenn man den Film zum ersten Mal mit Leuten sieht. Also wir haben das auch früher mit den Staffeln gemacht, dass wir so kleine Kinotouren gemacht haben mit den Staffeln, wo wir rumgefahren sind und so. Und das ist nochmal was ganz anderes, wenn man plötzlich auf einmal mit 500 Leuten im Saal sitzt und sich diese Sachen anguckt, die man selber natürlich schon 1000 Mal gesehen hat und so. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass ich oft so in diesem Postproduktionsprozess so ein bisschen betriebsblind werde und dann irgendwie gar nicht mehr schnalle, wo Leute lachen. Mhm. Und ich habe ganz oft schon im Kino gesessen und gesagt, ach so, das finden Leute ja lustig, stimmt, das muss man ja drin lassen und so. Also das fand ich manchmal ganz überraschend, dass ich dachte, für mich ist das, ich nehme es gar nicht mehr als Gag wahr und dann merkt man, ah ja, das finden die Leute aber lustig. Da bin ich total gespannt, wie Leute das finden. Ich muss aber auch sagen, dass das jetzt so eine Produktion war, wo wir alle so entspannt waren, weil sozusagen es braucht keiner mehr, keiner muss das machen, es liegt kein Druck drauf, weil wir bei keinem großen Verleiher sind, es gibt keine Riesenproduktionsfirma dahinter, es gibt nicht das Ding, wo man denkt, wir haben jetzt 12 Millionen Euro ausgegeben, die müssen wir auch wieder einspielen oder so, sondern es ist ein relativ entspanntes Arbeiten gewesen, wo ich so für mich das Gefühl hatte, wir machen das tatsächlich erstmal für uns. Und alle haben da Bock drauf und alle wollen das nochmal machen, aber es liegt jetzt nicht so eine Anspannung da drin zu sagen, hoffentlich können wir weitermachen oder hoffentlich sind die Quoten gut oder so. Mir waren die Quoten eigentlich immer schon wurscht, aber natürlich hat man trotzdem das Gefühl, so wenn das jetzt keiner guckt, dann darfst du das nicht weitermachen, ist ja klar. Und jetzt ist das so, dass ich denke, ja, wenn das jetzt keiner gut findet oder wenn jetzt keiner ins Kino geht, dann haben wir was falsch gemacht und dann ist das scheiße, aber es ist jetzt kein Beinbruch. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, weil man jetzt nicht das Gefühl hat, wir erzählen jetzt noch 5 weitere Filme oder so, sondern ich finde, das war jetzt für mich zumindest ein sehr entspanntes Arbeiten, weil wir das Gefühl haben, wir können es erstmal so machen, wie wir es gut finden und wie wir Bock haben, das zu machen und das, was wir uns für die Kohle leisten können, die wir haben. Aber es ist relativ druckfrei.
Dadurch konntest du aber auch anders mit den Figuren umgehen, oder? Weil die mussten nicht in der nächsten Staffel dann noch
genau
funktionieren.
Ja, ja, genau. Also ich habe die alle umgebracht, so viel kann ich sagen.
Wie oft hast du den Film jetzt schon gesehen?
Boah, das ist mal wahnsinnig schwer zu sagen. Also zu oft natürlich, weil man da irgendwie, manchmal sieht man ja auch nur so Häppchen oder man guckt sich das nochmal an. Echt wahnsinnig oft. Ich habe ihn jetzt so sozusagen komplett fix und fertig wahrscheinlich erst 3 Mal gesehen, aber so natürlich die ganzen Phasen bis dahin und so. Das finde ich wirklich wahnsinnig frustrierend. Also wenn man mich auch, man wird ja oft gefragt, so Lieblingsfilme und welchen Film hast du am meisten gesehen, muss ich mal sagen, meine eigenen Kackfilme, weil die hast du halt am meisten gesehen. Also das ist einfach so, weil ich habe keinen anderen Film so oft gesehen wie meine eigenen. Und selbst da ist es so, wenn ich jetzt nochmal den ersten Film gucken würde, würde ich sagen, Ach ja, das stimmt, das war ja auch drin. Also obwohl ich den tausendmal gesehen habe und so, ne, ist es trotzdem so, dass ich das dann irgendwann wieder verdränge. Und es verändert sich auch meine Wahrnehmung von den Sachen, die ich gemacht habe, je länger das her ist. So, wenn das dann irgendwie mal 5 Jahre her ist und ich gucke da nochmal drauf, dann denke ich, ah, fällt mir da was auf oder da fällt mir was auf. Und ich habe jetzt den Film zum ersten Mal mit anderen Leuten gesehen, die nichts sozusagen mit der Produktion zu tun hatten. Und dann reagieren die ja anders als wir alle. Also wenn ich da jetzt mit Arne oder Benny oder so, der den geschnitten hat, und Arne, der Regie gemacht hat, oder so, wenn ich das sehe, das lacht natürlich keiner an irgendeiner Stelle. Du guckst das Ding einfach so weg und sagst halt immer, ja, So, und dann hast du ja gar kein Gefühl dafür mehr, ob das jetzt irgendwie funktioniert oder nicht, sondern dann ist das ja wie sowas, wie so eine Schulaufgabe, die man sich anguckt und denkt, ja, das müssen wir auch noch gucken und so. Und wenn man das jetzt zum ersten Mal mit Leuten guckt, die gar nicht wissen, was auf sie zukommt, ist es nochmal ein ganz lustiges Gefühl. Es waren aber nur so 5 oder 6 und so. Und man sitzt dann trotzdem in einem relativ großen Kino und denkt halt, wow, 4 Leute lachen von 7. ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen scary und so. Also deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf den Premierenabend, wenn das zum ersten Mal normale Leute sehen. Damit meine ich nicht euch.
Nee, aber
also richtig normale Leute.
Bei Pressevorführungen in Berlin wird auch selten gelacht tatsächlich. Deshalb freue ich mich dann auch, den dann auch mal regulär zu sehen.
Ja, irgendwo. Das stimmt. Ja, das
mit, ist mit so. Besserer Stimmung.
Das macht wahrscheinlich der professionelle Rahmen einfach.
Ja, ja, natürlich.
Man ist hier gerade am Arbeiten.
Da darf man sich nicht die Blöße.
Ja, genau. Naja, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob das Leute jetzt gerne, also ob da Leute Bock drauf haben oder ob das Leute jetzt wirklich mit professioneller Distanz gucken und so. Also ich bin ja auch der Erste, der im Kino sitzt und nicht lacht, ne, obwohl ich ihn gut finde oder so. Ne? Also ich bin auch der schlechteste Zuschauer in Comedy-Programmen oder so, weil ich ja immer mit verschränkten Armen sitze und ich weiß, ich wäre der Allererste, den ich selber rauspicken würde und sagen, was bist du denn für ein Arschloch? Aber ich kann es nicht ändern. Ich sitze halt da auch und denke, ja, lustig. Auch wenn ich es richtig geil finde, wird man mir das von außen nicht ansehen.
Also ich kann nur sagen, wir freuen uns sehr auf den
Aber
Film.
Aber richtig, ja.
Und wir können es kaum erwarten.
Ja, das freut mich. Und nein, ohne Witz, ich freue mich ja wirklich. Ich bin ja selber auch immer dankbar, wenn ich das Gefühl habe, so es gibt Leute, die das gut finden und die da Bock drauf haben und die das auch sozusagen wertschätzen, was wir machen, weil dafür machen wir es ja. Ne? Es ist halt, also es klingt, ist jetzt gar kein Geschleime, sondern es ist natürlich tatsächlich so, dass ich irgendwie mich freue, wenn Leute da mit Erwartungen rangehen und wenn da irgendwie Leute schreiben, sie haben da Bock drauf und so. Das ist der einzige Druck, den ich sozusagen spüre. Ich würde halt ungern Leute enttäuschen, wo ich denke, ah ja, ich weiß noch, ich bin ja auch Fan von, keine Ahnung, den Sopranos oder so. Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und alle gesagt haben, oh, jetzt geht Sopranos zu Ende. Und die letzte Folge, hast du die letzte Folge schon gesehen? Und da war ich in Amerika und hatte sie noch nicht gesehen. Und dachte auch, ja, also ich kann das natürlich total nachempfinden, mit welcher Erwartung man an sowas rangeht und wo man dann einfach mal denkt, hä, das war das Ende? So, und ich will natürlich, ja, also es wäre jetzt gut, wenn das nicht die Reaktion war.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast,
Ralf. Ja, ich danke auch.
Stefan?
Ja, gerne.
Hat das aufgenommen? Das ist die wichtige Frage.
Das sehen wir dann, okay. Aber wahrscheinlich schon.
Okay, alles klar.
Gut, macht es gut. Ciao, ciao.